auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen, René Schlott. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Sehr gerne.
Sie sind Publizist und Historiker, unter anderem mit dem Forschungsschwerpunkt Holocaust. Und seit 2008 sind Sie freier Autor, unter anderem für Spiegel Online, FAZ, Süddeutsche Zeitung, Die Welt und der Tagesspiegel. Ich möchte gerne mit Ihnen einen Rückblick auf Corona wagen, auf die Pandemiepolitik. Vielleicht kann man jetzt sozusagen nach 4 Jahren auch als Historiker schon mehr sagen als davor. Und auch über den Zustand unserer Gesellschaft sprechen, über politische Vorgänge, die mich interessieren. Und würde gerne beginnen mit einem Geburtstag, der gerade gefeiert wurde. Und zwar hatten wir 75. Geburtstag des Grundgesetzes. Die Bundesregierung nannte es ein Fest der Demokratie. Haben Sie gefeiert? Und wie bewerten Sie den Zustand unserer Gesellschaft hinsichtlich der Festigkeit der Grundrechte, also ihrer Standhaftigkeit vielleicht?
Gefeiert habe ich nicht, nein, das nicht. Aber ich habe natürlich an dem Tag schon an die historische Bedeutung gedacht, die das Grundgesetz hat. 75 Jahre, das bedeutet, das ist die am längsten gültige Verfassung, die wir in Deutschland jemals hatten. Das ist schon auch eine Leistung. Gleichwohl habe ich vermisst bei all den Festen und Sonntagsreden, die es da so gab, soweit ich sie beobachtet habe, ich habe das auch nicht alles geschaut, dass man nicht darauf hingewiesen hat, dass das Grundgesetz in den letzten 4 Jahren einem ordentlichen Stresstest ausgesetzt war. Nämlich, dass zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und auch des wiedervereinigten Deutschlands im Jahr 2020 und in den Folgejahren so viele Grundrechte eingeschränkt und sogar ganz außer Kraft gesetzt wurden wie nie zuvor. Also so etwas wie Ausgangssperren kannten wir bis dahin nur aus dem Ausland. Lockdown war ein völlig ungewohnter Begriff. Da hätten wir vor 5 Jahren beide nicht so richtig gewusst, was bedeutet das denn eigentlich. Dass das in Deutschland möglich war, mit dem Grundgesetz und mit den Interpreten des Grundgesetzes, war schon eine Zäsur, auf die man hätte hinweisen müssen bei dieser Gelegenheit. Denn meines Erachtens wurde mit den Feierlichkeiten eine große Chance vertan. Es kam ja 2020 zu einem für mich auch und vielleicht für viele andere auch wirklich einem Schock gleich, was da alles an Grundrechten ausgesetzt war. Ich hielt das eigentlich nicht für möglich. Also damals bin ich mit dem Satz rumgelaufen, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Also vielleicht darf ich nochmal daran erinnern, ein komplettes Versammlungsverbot. Wenn Sie hier in Berlin auf dem Alex alleine mit einem Grundgesetz herumgelaufen sind, dann hat die Polizei sie angehalten und hat gesagt, das ist eine politische Manifestation. Das ist nicht erlaubt im März, April 2020. Also wer das Grundgesetz feiert, muss gleichzeitig auch darauf hinweisen, dass es das gab in diesem Land. Und zwar in der allerjüngsten Vergangenheit. Komplettes Gottesdienstverbot an Ostern 2020. Und für alle Kirchen, also nicht nur für die katholische, evangelische, auch für die jüdische Gemeinschaft, auch für die Muslime in diesem Land. Das Recht auf Bildung wurde komplett außer Kraft gesetzt. Universitäten waren geschlossen. Ich habe das damals verglichen mit dem Drehbuch einer rechtspopulistischen Machtübernahme. Weil was würden Rechtspopulisten tun, wenn sie die Macht übernehmen? Sie würden zuallererst die Demonstrationen verbieten und sie würden zuallererst Universitäten schließen, weil da ist ja sozusagen der Hort des alternativen Denkens, zumindest im Idealfall. Und dass das geschehen konnte, daraufhin hätte man hinweisen müssen, weil das Jahr 2020 für viele Menschen einen großen Vertrauensverlust bedeutet hat in diese Institution, auch in das Grundgesetz, auch in das Verfassungsgericht. Und weil in diesem Jahr eine große Entfremdung für viele Menschen begann, für viele Bundesbürgerinnen und Bürger von diesen Institutionen. Eine Entfremdung, die eigentlich bis heute nicht geheilt worden ist. Und die Chance hätte man nutzen können, anlässlich des 75. Geburtstags des Grundgesetzes darauf hinzuweisen, ja, das ist eine große Errungenschaft, das ist ein wichtiges Datum für die bundesdeutsche Geschichte, aber wir müssen gleichzeitig auch selbstkritisch zurückschauen, welchen Umgang haben wir in den letzten Jahren mit diesem Grundgesetz gepflegt. Und diese Selbstkritik, die vermisse ich sowieso auf sehr vielen Ebenen. Und ich will noch eins ergänzen, das war ja deshalb auch eine so wichtige und so einschneidende Zäsur, weil zum ersten Mal, das hat ein Historikerkollege von mir gesagt, zum ersten Mal die Sicherheit über die Freiheit gestellt worden ist. Und das Grundgesetz ist ein Dokument der Freiheit. Mhm. Also da finden Sie das Wort Freiheit, finden Sie gleich in der Präambel und auch in den ersten Artikeln. Und wie man dieses Prinzip umgedreht hat und hat gesagt, naja, Freiheit, gut und schön, aber jetzt haben wir eine Notsituation. Und was nutzt denn die Freiheit am Ende, wenn wir alle sterben müssen? Und ich erinnere auch dran, wie plötzlich Freiheit zugeteilt worden ist. Ja, also sollen wir denn Freiheiten zurückgeben? Allein die Diskussion, soll der Staat Freiheiten an seine Bürger zurückgeben, ist ja schon eine, die überhaupt gar nicht mit dem Grundgedanken des Grundgesetzes übereinstimmt. Der Grundgedanke ist ja, die Bürger haben von sich aus als Bürger, als Menschen schon diese Freiheit. Es gibt keinen Staat, der sie zuteilen kann oder entziehen kann oder die Freiheit an bestimmte Voraussetzungen binden kann, wie Impfstatus
oder Systemrelevanz.
Oder Systemrelevanz, ja. Oder wie, ob man getestet ist auf ein bestimmtes Virus, ja oder nein. Damit wurden Grundgedanken des Grundgesetzes verletzt. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke dazu. Es wurde ja auch massiv, und das hat, glaube ich, zum Vertrauensverlust vieler Menschen beigetragen, Artikel 1 verletzt. Und wenn jemand das Grundgesetz nicht kennt, Artikel 1 kennt er garantiert, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist ja ein Satz wie in Stein gemeißelt, ein Satz von einer ungeheuren Dimension. Auch ein Staatswesen, dass Bürgerinnen und Bürger diesen Satz an den Anfang ihrer Verfassung setzen, ist ja schon etwas Besonderes auch in der Verfassungsgeschichte, international auch. Und in der Corona-Pandemie wurde dieser Satz halt tausendfach verletzt. Mhm. Durch Menschen, die alleine sterben mussten in Pflegeheimen und in Krankenhäusern. Dass daran nicht erinnert worden ist, an so einem Tag, wo natürlich gefeiert werden soll, aber wo man immer auch selbstkritisch zurückblicken muss, das war ein Fehler.
Mhm. Es gab ja auch diesen Ausspruch, es gibt keine rote Linien mehr, vom Bundeskanzler Olaf Scholz. Und ich habe mir die Frage gestellt, die Verfasser des Grundgesetzes, oder die Väter oder wie auch immer, die gedanklichen Väter, diese, hatten die denn im Blick, dass der Notstand oder ein vermeintlicher Notstand benutzt werden könnte, um Freiheiten einzuschränken und Grundrechte einzuschränken? Ist das schon im Geiste des Grundgesetzes eigentlich drinne, dass man aufpassen muss, dass der Notstand nicht missbraucht wird?
Ja, auf jeden Fall. Also erstmal noch kurz zu diesem Satz von Scholz. Den hat er ja in einem Zeitinterview gesagt, noch bevor er sein Amt angetreten hat. Da war der designierte Bundeskanzler noch nicht gewählt. Mhm. Und der hat gesagt, es gibt in der Pandemiebekämpfung keine roten Linien mehr. Und damit hat er selbst eine rote Linie überschritten. Mhm. Weil natürlich setzt die Verfassung der Pandemiebekämpfung rote Linien. Mhm. Grundrechte sind Abwägungsrechte. Sie können die einschränken, aber es muss einen Abwägungsprozess geben. Und es muss eine Verhältnismäßigkeitsprüfung geben. Das muss immer geprüft werden, ist das noch verhältnismäßig? Deshalb gibt es immer eine rote Linie. Die rote Linie setzt nämlich die Verfassung. Und wenn wir den Verfassungstext uns anschauen, dann ist dort tatsächlich von solchen Gefahr auch die Rede. Also die Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten ja die spanische Grippe etwa noch vor Augen. Viele von denen haben die miterlebt in den 20er Jahren und in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg. Und es ist noch nicht von Pandemie die Rede oder so, aber von der Seuchengefahr. Und da hat man auch festgelegt, zwei Grundrechte sind bei Seuchengefahr einschränkbar, nämlich die Freizügigkeit im Bundesgebiet und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das steht ausdrücklich so im Urtext auch des Grundgesetzes drin. Man hat also gesagt, okay, wenn so etwas vorliegt, dann sollten wir Grundrechte auch einschränkbar machen, aber an genau zwei Stellen. Mhm. Nicht darüber hinaus, so der Urtext des Grundgesetzes. Und dann hat man natürlich auch gesagt, zum Beispiel im Artikel 20 und auch in Artikel 79, Artikel 20 regelt, dass die Bundesrepublik ein demokratischer, sozialer Rechtsstaat ist, eine Demokratie, eine Republik, dass ist nicht antastbar. Und Artikel 79 regelt eben die Ewigkeitsgarantie. Bestimmte Grundrechte können Sie auch, oder bestimmte Grundsätze der Verfassung können Sie auch mit einer Zweidrittelmehrheit nicht ändern. Mhm. Also man hatte schon sehr genau im Blick, es kann auch eine Gefahr ausgehen. Und allein die Anlage des Grundgesetzes zeigt ja schon ein großes Misstrauen gegenüber dem Staat. Das muss man natürlich wissen, dass all die Leute, die 65 Menschen, Frauen und Männer, die 1948, 1949 in Bonn beisammen saßen, die hatten ja gerade erlebt, wie ein Staat sehr, sehr übergriffig wurde gegenüber seinen Bürgern, wie ein Staat sozusagen die Bürger komplett zu einer Masse versucht hat zu machen, zu einer willenlosen Masse und sie dann auch massenhaft verfolgt hat und terrorisiert hat. Also, dass die eine große Staatsskepsis hatten, das ist ja schon historisch gegeben. Und deshalb haben sie ja auch gesagt, wir drehen das jetzt mal um. Wir erklären jetzt in unserer Verfassung nicht zuerst, wie der Staat aufgebaut ist, sondern wir erklären erst, was der Mensch für Rechte hat in diesem Staat. Das ist auch ein Novum. Man hat also schon allein in der Anlage, in dieser in der Reihenfolge des Grundgesetzes ist schon eine große Staatsskepsis angelegt. Und der Artikel 2, auf den zum Beispiel in der Corona-Pandemie immer wieder Bezug genommen worden ist, ja, dass der Staat eben Körper und körperliche Unversehrtheit der Menschen zu schützen hat und Leben der Menschen zu schützen hat und zu achten hat, der resultiert allein aus der historischen Erfahrung des NS. Dass ein Staat, damit ist eigentlich gemeint, ein Staat darf nie wieder foltern, darf nie wieder medizinische Experimente an seinen Bürgerinnen und Bürgern durchführen, darf nie wieder Leute in Lager sperren und so weiter. Das ist ein Abwehrrecht, so wie alle Grundrechte Abwehrrechte als Abwehrrechte gedacht sind. Es ist keine Schutzgarantie. Und das haben wir eben jetzt auch schon länger, als das ist eine längere Entwicklung schon, die eigentlich schon mit dem großen Lauschangriff begann in den 90er Jahren, schon 2001, dass der Staat immer mehr sagt, wir schützen euch, also so ein Schutzversprechen abgibt. Und ein Stück weit das auch von den Bürgern und Bürgern eingefordert wird. Ne? Schütze mich vor Terrorismus, vor Viren, vor unliebsamen Meinungen, vor allen anderen Unbillen des Lebens. Das kann aber ein Staat gar nicht leisten. Und das ist auch im Grundgesetz eigentlich nicht so gedacht, dass ein Staat, selbst wenn ich nicht geschützt werden will, schützt der Staat mich ja. Das haben wir auch erlebt, dass er mich gar nicht fragt, möchtest du eigentlich geschützt werden, sondern der tut es einfach.
Möchtest du alleine sterben im Krankenhaus oder im Hospiz?
Genau, so ist es nicht gedacht gewesen, weil eben diese Grundrechte als Abwehrrechte gegen einen Staat, der übergriffig wird, gedacht waren. Ja. Und da haben wir eben, das ist auch die große, auch ein Teil der Zäsur, die wir erlebt haben, halt nur einen Umkehr erlebt tatsächlich.
Und um diese Umkehr, die fand ich sehr interessant, weil ich hatte sie bei einer Podiumsdiskussion getroffen und da sprachen sie von einer Umkehr des Rollenverständnisses zwischen Staat und Bürger. Was meinen Sie mit was hat sich geändert, was vielleicht jetzt noch da ist, ohne dass es erkennbar ist, dass sich was geändert hat?
Ja, das Grundgesetz geht davon aus, dass der Bürger vernunftbegabt ist, dass in jedem Bürger wohnt sozusagen ein zur Vernunft fähiger Mensch, der seine Wahlentscheidung rational trifft und so weiter. Und dann plötzlich galten die in der Corona-Pandemie, hat der Staat dann die Bürger für unvernünftig erklärt. Also, du triffst dich ja immer noch mit Leuten, du fährst ja in Urlaub, du gefährdest aber damit das und das. Also war plötzlich die Umkehr da, man hat den Bürger nicht mehr als ein eigenverantwortliches, selbstständiges Subjekt akzeptiert, so wie es im Grundgesetz eingelegt ist, sondern hat ihn zu einem schutzbedürftigen Wesen erklärt, das halt nicht rational handelt, deshalb muss man ihm vorgeben, trage eine Maske, ansonsten kommen diese Sanktionen auf dich zu. Du kannst dich zu Hause nur noch mit 3 Leuten treffen, ansonsten kommen die 25.000 Euro Strafe auf dich zu, wir überwachen das auch. Also da fand diese Umkehrung statt, dass man gesagt hat, wir gehen nicht mehr von dem eigenverantwortlichen Individuum aus, das selber am besten für sich weiß, wie es sich zu schützen weiß, ob es sich überhaupt schützen will und so weiter, sondern wir geben all das vor. Das war so eine Art schwarze Pädagogik auch, die dann plötzlich Eingang gefunden hat. Und die kennt das Grundgesetz nicht. Die kannten auch die Verfassungsväter und Verfassungsmütter nicht. Dass also ein Staat seinen Bürgerinnen und Bürgern sagen muss, wie eine Art Gouvernante, oder ein Lehrer, also wenn du das nicht machst, dann aber das, ne? Sondern eigentlich geht diese Verfassung aus von dem eigenverantwortlichen Bürger. Und das hat sich umgedreht. Und das ist ja bis heute so, dass wenn wir jetzt auch bei dem Klimaschutz uns das anschauen, da wird also gesagt, der Bürger ist ja zu dumm, das alles zu verstehen, der fährt ja immer noch Auto und fliegt immer noch, also müssen wir da restriktiver werden und müssen ihn vor sich selber eigentlich schützen. Und das könnte ich jetzt beliebig weiterführen. Also diese Politisierung, die es sehr früh gab, des Virus eigentlich, also dass der Feind gar nicht mehr so sehr das Virus war, sondern der unvernünftige Bürger, der sich nicht an die Ausgangssperre hielt, ja, oder der trotzdem noch sich mit anderen Menschen traf, heimlich und so weiter, oder der trotzdem auf dem Grundrecht der Versammlungsfreiheit bestand, dass dieser Bürger dann sozusagen zum Feindbild erklärt worden ist. Ja, das haben wir ja sehr früh gehabt. Menschen, die von ihrem Grundrecht auf Versammlungsfreiheit Gebrauch gemacht haben, die wurden eben als Covidioten beschimpft. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von den Medien dieses Landes und von einzelnen Politikerinnen und Politikern. Also die Leute, die eigentlich für den Schutz der Grundrechte auch zuständig sind. Und dadurch begann sehr früh eine Politisierung dieses Virus und dieser medizinischen Fragen. Und diese Politisierung hat eben zur Spaltung der Gesellschaft beigetragen, die wir bis heute haben. Also wir können ja bis heute eigentlich eine, haben wir eine Diskurs- und Debattenkultur in diesem Land, die mit dem Recht auf Meinungsfreiheit nur schwer zu vereinbaren ist. Mhm. Also es wird ja kaum noch differenziert und es wird ja kaum noch sozusagen in einen offenen Diskurs gegangen, sondern es wird sehr schnell abgeurteilt, es wird sehr schnell kategorisiert, es wird sehr schnell mit Schlagworten um sich geworfen und es wird wenig argumentiert. Mhm. Und das haben wir ja jetzt auch in der Ukraine-Debatte, haben wir auch in der Debatte um Israel-Gaza, dass wir kaum sozusagen uns auf Augenhöhe begegnen und uns dazu austauschen, okay, welche Haltung hast du denn eigentlich? Kann ich vielleicht was von dir lernen? Mhm. Das Grundgesetz geht von dem Ideal aus, was natürlich immer ein Ideal war, des offenen, freien Meinungsaustausches, des manchmal auch scharfen Austauschs von Argumenten von einem sachlichen Austausch, in dem am Ende sozusagen ein guter Kompromiss steht oder eben das bessere Argument obsiegt. Mhm. Und oft habe ich heute den Eindruck sozusagen, wir haben gar nicht mehr dieses Vertrauen in den Verfassungstext, den die Väter und Mütter des Grundgesetzes noch hatten. Mhm. Und ich find erstaunlich, dass die so ein großes Vertrauen hatten in die Freiheit des Wortes und in die Demokratie und in die Idee der Freiheit. Denn sie hatten ja gerade einen Weltkrieg erlebt und einen ungeheuren Zivilisationsbruch, einen nie dagewesenen Völkermord. All das hatten sie erlebt. Einige von denen saßen selber auch in Konzentrationslagern oder im Exil oder wurden verfolgt. Und trotzdem hatten sie ein so großes Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger des neuen Staates, von denen ja die meisten Mitläufer waren im NS, dass sie tatsächlich sich zu Demokraten entwickeln und zu Menschen, die die Freiheit schätzen und die auch von der Freiheit Gebrauch machen.
Mhm. Und ich finde diese Umkehr so wichtig, von der Sie sprechen. Ich habe mal ein Zitat von Robert Habeck rausgesucht, das ist ein paar Tage alt. Da hat er gesagt, da ging es um das Heizungsgesetz. Und da sagte er, ehrlicherweise war es ein Test, wie weit die Gesellschaft bereit ist, Klimaschutz zu tragen. Und ich fand diesen Satz irgendwie bedeutsam, weil es hat was mit, ich probiere mit den Leuten mal was aus. Und weil, was Sie jetzt sagen, sozusagen diese Umkehr, der Staat will jetzt Fürsorge tragen, der Bürger ist nicht mehr in der Lage. Das muss ja der Bürger auch mitmachen. Er könnte ja auch aufbegehren und sagen, ja, danke, lieber Staat, für deine Angebote. Das waren ja mehr als Angebote. Aber wir kennen das Grundgesetz, wir kennen unsere Rechte. Wir sind nicht bereit, per Zwang von dir geschützt zu werden. Das wollen wir gar nicht. Das steht ja auch gar nicht drin. Also es gibt ja da beide Seiten. Der Empfänger muss ja auch mitmachen. Wie schätzen Sie das ein? Warum waren nicht Millionen von Menschen auf der Straße in den letzten 4 Jahren, könnte auch bei anderen Sachen sein, jetzt die aktuell sind, und sagen, übrigens, wir kennen unsere Rechte, Dankeschön, brauchen wir sie. Wir brauchen das Angebot von Ihnen nicht.
Ja, weil erstmal hat mich das selber auch erschrocken tatsächlich. Ich hätte gedacht, dass die Menschen nicht so bereitwillig ihre Freiheitsrechte abgeben, weil sie ein stärkeres historisches Bewusstsein auch haben für die Freiheitsrechte. Das sind ja nicht welche, die vom Himmel gefallen sind, sondern die über Jahrhunderte zum Teil erkämpft, auch blutig erkämpft worden sind. Und auch angesichts der deutschen Geschichte irgendwie stärker auf diesen Freiheitsrechten auch bestehen. Mhm. Aber gleichzeitig muss ich natürlich erkennen, es gab ja auch Einzelne. Mhm. Und das war erstmal ermutigend, ja, dass Leute gesagt haben, okay, mag ja alles sein, was hier an Notsituationen und so weiter erzählt wird, aber ich bestehe trotzdem drauf, weil solche Rechte müssen ja gerade in Krisenzeiten gelten. Mhm. Wenn sie jetzt, wie in schönen Wetterzeiten, ja, da kann man sie betonen und kann sie hochhalten und so weiter, da fällt das leicht und stößt auch allgemein auf Beifall. Aber man muss sie ja gerade dann hochhalten, wenn sie bedroht sind, wenn sie eingeschränkt werden. Wenn man gesagt wird, es ist aber notwendig, ja. Natürlich ist es immer notwendig, ne, das einzuschränken. Und dann gibt es immer Sachargumente. Aber mich hat das schon erschrocken, wie bereitwillig und wie schnell das ging, ohne dass das auf großen öffentlichen Widerstand oder zumindest auf große Kritik gestoßen ist. Also ein Wesen der Demokratie ist ja, alles kritisch zu hinterfragen. Mhm. Und natürlich zuallererst kritisch zu hinterfragen, was tun die Regierenden mit ihren Regierten. Das ist die Grundessenz. Dafür gibt es Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit. Das ständig kritisch zu hinterfragen. Die mögen noch so stark die Notwendigkeit betonen und die drohenden Konsequenzen und so weiter. Gerade dann ist es Aufgabe von Medien und von den einzelnen Bürgerinnen und Bürgern, das kritisch zu hinterfragen. Und zwar stets und ständig. Und die haben auch ein gutes Recht darauf, das kritisch zu hinterfragen. Genau, von daher hat mich das erschrocken, dass es da nur so wenig Menschen gab. Aber letztlich ist die Sache der Freiheit immer eine der wenigen Menschen. Mhm. Also das ist eigentlich nie eine Sache der Mehrheit, die irgendwie dafür eintritt. Weil ein Erklärungsmoment für mich ist, warum das 2020 funktionieren konnte, war eben die Politik der Angst. Mhm. Und das ist auch tatsächlich, glaube ich, auch eine Zäsur gewesen, dass man so breitflächig Politik der Angst betrieben hat. Klar gab es auch vorher Politik der Angst, Angst vor dem Atomkrieg, Angst vor dem Waldsterben, Angst mhm. Vor Umweltkatastrophen in den 80ern, der verunreinigte Rhein und so weiter. Aber dass sozusagen eine Politik der Angst betrieben wird, die alle erreicht in der Gesellschaft. Vom kleinen Kind, dem eingeredet wird, du kannst deine Oma und deinen Opa töten, bis hin zu den alten Menschen, zu denen gesagt wurde, wenn du rausgehst, du bist Hochrisikogruppe. Und sozusagen, also das war eben die neue Qualität an dieser Krise, dass diese Angst allen Menschen gemacht wird und dass sie überall andocken konnte bei allen Menschen. Weil natürlich der Überlebenstrieb des Menschen ist die existenzielle Angst, die alle haben. Ne? Mhm. Also der ordnet man dann alles unter. Und es wurde ja gesagt, also das ist eine Krise auf Leben und Tod. Ich wurde mal gefragt, Herr Schlott, wie viele Tote sind Sie eigentlich bereit, in Kauf zu nehmen für Ihre Freiheitsforderungen? Ne? Mhm. Also auf dieser Ebene wurde ja diskutiert. Mhm. Also wenn du Freiheit willst, dann bist du für Tote verantwortlich.
Also
du
bist entweder Mörder oder Freiheitskämpfer.
Genau. Mhm. So, und wie wollen Sie denn sozusagen da noch argumentieren? Ne? Und wie wollen Sie denn aus dieser Angstspirale auch wieder einen Ausgang finden, die da erzeugt worden ist? Und die ja auch erzeugt worden, wir wissen das ja auch, wir kennen ja das Papier des Innenministeriums, das geleakt worden ist, also in dem auch klargemacht wird, das ist Mittel der Politik, um Gefolgschaft, um Gehorsam zu erzeugen.
Und ist es weiterhin, würden Sie sagen, von Corona unabhängig in Anwendung? Sehen Sie es in anderen Feldern auch?
Ich würde sagen, ja, dass denn auch mit dem, wenn man vom Klimawandel spricht, dann gilt man ja, wenn man vom Wandel spricht, schon als jemand, der das verharmlost, weil man eigentlich vom Klimakatastrophe sprechen soll oder von Klimakrise. Mhm. Also ganz abgesehen davon, dass es auf vielen sprachlichen Ebenen diese Verschiebung gab. Also auch da wird ja die Angst vor der Apokalypse eigentlich beschworen. Ne? Genauso jetzt die Angst sozusagen vor dem bösen Russen, die sozusagen auch beschworen wird. Also der Russe kann nicht nur in Schweden angreifen, der kann auch in Polen angreifen und auch in der Schweiz und auch in Deutschland gleichzeitig. Also die Angst wird ja überall sozusagen erzeugt. Ich will damit gar nicht sagen, dass diese Sachverhalte nicht tatsächlich auch einen Bedrohungskern haben. Ja, da gibt es auch einen Kern. Aber diese Breitflächigkeit, mit der sozusagen da argumentiert wird, wir alle werden sterben und wir alle werden den Hitzetod erleiden, das ist ja etwas, was einen großen apokalyptischen Charakter hat und gegen den Sie kaum argumentieren können, weil Sie damit die Sachebene verlassen. Mhm. Also wir können natürlich mit Sachargumenten irgendwie uns austauschen. Wie groß ist die Bedrohung aus Russland? Wie groß ist die Bedrohung durch den Klimawandel? Auf einer Sachebene kann man sich dazu austauschen. Aber dass Robert Habeck so einen Satz äußern kann und das öffentlich tun kann, ohne dass das zum großen Aufschrei kommt, zeigt ja schon, wie weit diese Diskussion eigentlich verschoben ist.
Mhm. Und der Historiker, ist der überrascht von Angsterzeugung als Politikmittel?
Nein, überhaupt nicht, nein. Das ist ja ganz üblich. Ich bin eher überrascht davon, dass das immer noch funktioniert.
Okay.
Also, dass auch in so einer aufgeklärten Gesellschaft, oder wir halten uns ja selber für aufgeklärt, und in einer Gesellschaft, in der man so viele Informationsmöglichkeiten hat, ja, wir haben ja noch nie so viele, das ist vielleicht auch Teil des Problems, aber auch vielleicht Teil der Lösung, so viele Informationsmöglichkeiten gehabt, wir wussten ja, wie es in Schweden aussieht. Das konnten wir ja täglich verfolgen. Wir wussten, wie es in China aussieht. Wir wussten aber auch gleichzeitig, wie es in Schweden aussieht.
Oder wie viele Menschen auf Intensivstationen liegen.
Genau, also das konnte man ja ständig auch verfolgen. Und man konnte auch, einfach auch auf die Straße gehen und sich selber von der Realität überzeugen. Was passiert draußen auf der Straße? Haben wir es mit einer Pest zu tun, mit einer Sterblichkeit von 30-40%, wo Leute auf der Straße liegen und sterben? Oder haben wir es mit einem Virus zu tun, dessen Sterblichkeit bei ungefähr 1% oder niedriger liegt. Ne? Mhm. Also man konnte sich ja auch selber von der Realität überzeugen, von dem, was da draußen passiert und dass man Menschen auch gefahrlos begegnen kann. Mhm. Aber mich hat es eigentlich überrascht, dass das noch möglich ist. Dass dieses uralte Mittel der Herrschaftserzeugung, früher in der Kirche war es die Angst sozusagen vor dem Fegefeuer, vor der Bestrafung nach dem Tode, dass das noch funktioniert. Aber wahrscheinlich, und das musste ich dann anerkennen, ist es eine anthropologische Konstante, mit der man da einfach arbeitet, dass es immer wieder möglich ist.
Mhm. Ja, das finde ich einen hochspannenden Teil, ehrlich gesagt, dieser Dynamik, weil es so alt ist. Ja. Ich habe mal so nochmal gelesen, was Sie so geschrieben haben. Und wollte Sie mal jetzt 4 Jahre später sozusagen, vielleicht mit ein bisschen mehr Ruhe, Sie haben mal im März 2020 geschrieben oder gefragt, wird die offene Gesellschaft erwürgt, um sie zu retten? Und da würde ich die Frage jetzt zurückbringen, also wurde sie erwürgt, wie würden Sie es beantworten und wer hat sie denn erwürgt?
Also ich muss das mal zugeben, das ist kein Satz von mir, sondern das war ein Kommentar damals, den ich gehört habe oder gelesen habe in der Washington Post, die auch sehr zu Anfang gefragt hat, okay, ja, es passieren ja überall diese Maßnahmen, die wir größtenteils ja aus China übernommen haben, also von einer kommunistischen Diktatur, können wir machen, aber, und kurzfristig mögen die wirksam sein, aber was hat das langfristig zu bedeuten? Wird damit die offene Gesellschaft erwürgt? Und ich fand diese Prägnanz in dem Satz, weil alle haben es ja gut gemeint, alle wollten das ja retten. Ja, das ist so ein bisschen wie heute wollen alle die Demokratie retten und am Ende frage ich mich so, wie sieht denn die gerettete Demokratie am Ende eigentlich aus nach ihrer Rettung? Bin ich auch ein bisschen skeptisch, genauso wie damals, wie sieht die Gesellschaft eigentlich aus, in der wir am Ende rauskommen, wenn wir alle vor dem Coronavirus gerettet sind? Und die offene Gesellschaft ist nicht erwürgt, nein, sonst würden wir hier nicht beisammensitzen und sonst würden nicht so viele Menschen auch sozusagen eine Aufarbeitung einfordern. Aber sie hat Schaden genommen. Mhm. Das habe ich ja eben schon angedeutet, Schaden auf mehreren Ebenen. Das ist einmal das Diskursklima. Mhm. Das können wir ja wirklich tatsächlich beobachten, dass das seit Corona in diesem Land sehr dualistisch geworden ist und man sehr aufpassen muss, auf welcher Seite man sich plötzlich wiederfindet. Das kann eigentlich täglich wechseln, muss man sehr aufmerksam auch beobachten. Welche Sprachregeln es gibt. Und ich will gleich sagen, die Sprachregeln werden ja nicht von irgendjemandem gesetzt. Mhm. Und die werden nicht, sondern die werden ja sozusagen verinnerlicht. Ja, die entstehen aus so einer, das könnte sein. Vieles bei dieser Angsterzeugung, um nochmal drauf zurückzukommen, ist ja auch eine imaginierte Angst. Ich hatte den Eindruck, später hatten die Leute nicht mehr so sehr Angst vor dem Coronavirus, sondern davor, dass sie möglicherweise erwischt werden können, wenn sie irgendwas gegen irgendeine Verordnung verstoßen. Man musste ja praktisch gegen Verordnung verstoßen, um weiterzuleben. Also die waren ja so dicht und so feinmaschig, dass man das gar nicht alles einhalten konnte. Man hatte eher die Angst, verstoße ich vielleicht gegen eine Verordnung, verstoße ich vielleicht, beobachtet mich vielleicht mein Nachbar, könnte mir vielleicht etwas drohen. Auch heute ist es so, wenn man die Meinungsfreiheit benutzt, dann sagen viele Menschen, ja, das könnte ja, da könnte jemand Anstoß dran nehmen an diesem und jenem Satz. Oft ist es so eine imaginierte, vorweggenommene Angst, gar keine reale Angst. Es ist ja bei Ängsten sowieso oft so, dass sie gar nicht so eine reale Grundlage haben, sondern so eine vorweggenommene Angst. Und deshalb finde ich, das sollte man auch mit im Blick haben, dass es oft nur so eine imaginierte Angst ist. Es könnte mir ja gefährlich werden. Mhm. Das gehört auch zu den Folgen. Und das macht natürlich eine offene Gesellschaft, macht eine offene Gesellschaft auch zu schaffen. Also andere Punkte sind, wir kommen ja bis heute nicht aus dieser wirklich fatalen Einteilung wieder heraus, die ganz zu Anfang der Corona-Krise vorgenommen worden ist, nämlich zwischen systemrelevanten und nicht systemrelevanten Berufen. Das ist ein großes Problem. Das bleibt in den Köpfen der Menschen stecken. Also, dass wir heute über alle Orten sozusagen einen Personalmangel haben, gerade in Gewerben und in Servicedienstleistungen, die zu Corona-Zeiten verboten waren. Also, wir müssen ja auch dann denken, dass zu dem Zeitpunkt viele Menschen ihren Berufen nicht nachgehen konnten. Restaurants waren komplett geschlossen, bestimmte Geschäfte waren komplett geschlossen. Gerade, dass wir da Personalmangel haben, ist, glaube ich, auch kein Zufall. Und wir haben seitdem auch eine starke Militarisierung der Gesellschaft zu beobachten. Mhm. Das ist ein Punkt, der mir jetzt immer klarer wird, gerade im Hinblick eben auf den Ukraine-Krieg auch, dass die Militarisierung der Gesellschaft, auch die sprachliche Aufrüstung, eigentlich zu dieser Zeit begann. Also es ist ja nicht von ungefähr, dass der Leiter des Krisenstabes der Bundesregierung ein General der Bundeswehr war. Mhm. Bundeswehrsoldaten wurden großflächig in Gesundheitsämtern eingesetzt, und zwar in Uniform. Ja. Es gab hier in Berlin-Kreuzberg Widerstand, da hat man gesagt, naja, müssen die unbedingt in Uniform kommen. Und es gab einen riesen Aufschrei dann gegenüber dem Bezirksamt. Wie kann man denn also das jetzt fordern? Es geht doch hier um Leben und Tod. Und da ist jeder Mann, jeder Soldat wird da gebraucht. Ich kann mich erinnern, ich war auch in einem Impfzentrum, und da standen auch Soldaten, ja, in Uniform. Das macht ja was mit den Menschen, dass es normalisiert wird, dass es plötzlich normal ist, dass die Bundeswehr im Inneren eingesetzt wird, was übrigens auch nicht verfassungsgemäß ist. Also Natürlich wird gesagt, naja, das ist ein Notstand und deshalb darf man das dann auch, wie bei Hochwasserkatastrophen auch. Mhm. Aber ich finde, das ist schon unterschiedlich. Ich erinnere mich an ein Tagesschaubild, das mich damals wirklich, es gibt ja so Momente, so Schlüsselmomente, das mich wirklich beschäftigt hat. Das war im Sommer 2020, als in Gütersloh und in Ostwestfalen es einen großen Corona-Skandal gab und einen großen Corona-Ausbruch in einer Fleischfabrik bei Tönnies.
Ja, ich erinnere mich.
Und dann wurden die Unterkünfte dieser Arbeiter, das sind ja meist osteuropäische Billigarbeiter, abgeriegelt mit Bauzäunen. Bauzaun war ja sowieso sozusagen das Mittel der Stunde. Ich hatte mal gedacht, okay, in Deutschland versucht man die Corona-Krise mit ganz vielen Plakaten, mit ganz vielen Zetteln an Türen und mit Bauzäunen zu lösen. Und an diesen Bauzäunen in Ostwestfalen, die eben die Unterkünfte der Billigarbeiter dort abriegelten, standen Soldaten in Uniform. Mhm. Und diese Bilder liefen in der Tagesschau. Und ich dachte, spätestens dann muss doch bei einigen sozusagen ein Alarmzeichen angehen, ja, dass wir sozusagen die Menschen, die sowieso so unterprivilegiert sind, dann auch noch da einsperren und die sozusagen ihrem Schicksal überlassen und dann noch Soldaten vor die Zäune stellen. Natürlich, die Soldaten sollten nur helfen, die sollten nur Toastbrote rübergeben und so weiter. Aber das Bild, das dadurch erzeugt wird, das hat mir doch große Bauchschmerzen bereitet. Und genau, das ist also gehört eben auch dazu, dass eine offene Gesellschaft natürlich keine militarisierte Gesellschaft sein kann. Also wir haben die offene Gesellschaft, aber sie ist von vielen, vielen Seiten bedroht. Mhm. Und das ist nicht nur von der AfD. Das ist ja die Bedrohung, die sozusagen heute großflächig sozusagen gezeichnet wird. Das ist sozusagen die naheliegendste und die geschmeidigste Erzählung. Aber die Bedrohung der offenen Gesellschaft kommt aus sehr, sehr vielen Richtungen, auch von denen man sie nicht erwartet. Mhm.
Da kommt mir das Wort, was ja jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder zu lesen ist, Kriegstüchtigkeit so in den Sinn, dass das wieder Thema ist. Also wenn Sie jetzt auch von den Soldaten sprechen, es wurde auch in Göttingen ein ganzer Wohnblock sozusagen so in Quarantäne versetzt. Ja, das war eigentlich Wahnsinn. Wurde schlussendlich auch als rechtswidrig herausgearbeitet. Und ich würde noch mal gern zu den Leuten kommen, die früh auch kritisiert haben, wie diese Pandemiepolitik abläuft. Da gab es Demos. Und würde Sie da auch mal so mit diesem Historiker-Hintergrund, da gab es oft diesen Slogan auf den maßnahmenkritischen Demos, Frieden, Freiheit, keine Diktatur zum Beispiel wurde gerufen. Und da gab es noch weitere Begriffe, die sehr oft gefallen sind. Also dazu zählte Totalitarismus, Faschismus. Viele Leute haben ihre Sorge, würde ich jetzt mal so interpretieren, kundgetan, indem sie diese Schlagwörter benutzt haben. Ich selber fand es manchmal aber schwierig und würde da gerne auch mal Sie fragen, sind diese Zuschreibungen für Sie jetzt erstmal nachzuvollziehen? Also war es für Sie auch als Historiker nachzuvollziehen, dass diese Begriffe fallen? Und wie grenzen die sich eigentlich ab? Das ist wahrscheinlich eine ganze Lektion oder so, das ist eine große Abhandlung, aber was halten Sie als Historiker von diesen Zuschreibungen, also Diktatur, Faschismus und Totalitarismus im Zuge der Pandemiepolitik?
Ich komme gleich auf die Frage zurück, wenn ich dann drauf ergehe, dann erinnern Sie mich dran. Ich will nur zwei Sachen ergänzen, weil Sie gerade das Beispiel Göttingen noch erwähnt haben. Und das finde ich als Historiker wichtig, das nochmal zu betonen. In diesem Göttinger Wohnblock wohnten vor allen Dingen migrantische Familien. Mhm. Also die Menschen, die sowieso nicht privilegiert sind in diesem Land und für die wir eigentlich alle irgendwie eintreten sollten. Und diese Menschen haben ja dagegen protestiert, dass sie ohne Vorwarnung plötzlich Bauzäune um ihren Wohnblock errichtet worden sind. Da lebten Hunderte von Menschen, Kindern und so weiter. Und haben versucht, dann diese Zäune auch zu überwinden. Und dabei wurde Tränengas eingesetzt. Und das wurde gerechtfertigt. Sowohl von der Polizei in Göttingen, das hat man gesagt, das ist zwar nicht schön und so weiter, aber das müssen wir hier machen, sozusagen, um die Bevölkerung vor diesen Menschen zu schützen. Mhm. Und das wurde auch in den Medien gerechtfertigt. Als etwas, was völlig legitim sei, weil man eben die Menschen absondern muss, weil die sich eben nicht an die Regeln halten und dort ein Corona-Ausbruch ist und so weiter. Also alle Ideale, die wir eigentlich hatten in dieser Gesellschaft, wurden damit eigentlich, das ist so ein gutes Beispiel, wurden damit eigentlich auf den Haufen geworfen. Und gerade das Beispiel Göttingen zeigt, wie notwendig die Aufarbeitung ist. Mhm. Und zwar jenseits dessen, was Sie gesagt haben. Klar, rechtlich wurde das festgestellt. Jahre später, das ist ganz nett und schön für die Geschichtsbücher. Aber natürlich müssen sich die Politikerinnen und Politiker, die Entscheidungsträger der damaligen Zeit dazu verhalten. Mhm. Und auch zu der Doppelmoral, die das natürlich auch bedeutet, verhalten, finde ich wichtig. Und zum Zweiten noch eine Ergänzung zur offenen Gesellschaft. Es wurde ja während der Corona-Krise, und das ist interessant, ein neuer Sachverhalt beim Verfassungsschutz eingeführt, nämlich die Delegitimierung des Staates. Mhm. Und der ist so breitflächig und so offen interpretierbar, dass er tatsächlich für mich auch eine Bedrohung der offenen Gesellschaft darstellt. Mhm. Weil ist das, was wir hier tun, schon Delegitimierung des Staates? Mhm. Ist, wenn ich aus Thoreaus Pflicht zur Ungehorsam gegen den Staat öffentlich lese, ist das eine Schrift, die 150 Jahre alt ist, ist das die Delegitimierung des Staates? Wichtig ist, dass das Grundgesetz sozusagen Demokratie und Freiheit schützt. Es schützt nicht die Regierung irgendwie und vor Kritik und so weiter. Die muss es sich gefallen lassen. Und es schützt auch nicht die Menschen vor Kritik, die behaupten, ich bin der Staat und du darfst mich sozusagen nicht mehr kritisieren oder delegitimieren. Das ist tatsächlich auch eine für mich, gerade weil der Verfassungsschutz auch parteipolitisch besetzt ist. Mhm. Das ist ja kein Geheimnis, wem der Verfassungsschutzpräsident angehört, welcher Partei. Deshalb ist es so wichtig, das auch im Blick zu haben. Gerade das Leute, die es gut meinen, die sagen, ja, wir machen das so nur aus guten Gründen. Und klar, das ist alles, das sei dahingestellt. Ich will denen auch gar keine bösen Motive unterstellen. Mhm. Aber gerade das Gutgemeinte kann sich ja ganz schnell verkehren eben und kann dann ein schlechtes Ergebnis zeitigen. Mhm. Jetzt zu den Begriffen. Also erstmal gilt für mich, und das habe ich auch während der Corona-Krise immer verteidigt, die Versammlungsfreiheit ist, und da habe ich mit dem Verfassungsgericht argumentiert, ist eines der essentiellsten Grundrechte. Mhm. Mir steht es überhaupt nicht zu und auch kein Politiker und kein Medien zu entscheiden, die sind aber doof, die dürfen nicht demonstrieren. Die verwenden ja den Diktaturbegriff, das ist ja völlig hanebüchen. Das dürfen die natürlich. Weil die Meinungsfreiheit ist, die kennt nur die Grenzen im Strafrecht. Also die Leute dürfen auf die Straße gehen können und sagen, ich fordere ein Kalifat oder ich lebe in der Diktatur. Das dürfen die behaupten. Das habe ich als Demokrat zu akzeptieren. Ich habe gerade die Leute, die mir nicht gefallen, als Demokrat zu akzeptieren und zu sagen, aber ist das nicht ein Geschenk in einem Land zu leben, in dem das möglich ist, dass Leute auf die Straße gehen können und können die unsinnigsten Dinge behaupten oder die steilsten Forderungen stellen. Das ist wirklich wichtig, das auch zu sehen. Das kommt mir überhaupt nicht zu, das zu bewerten. Und wie gesagt, auch kein Politiker. Deshalb kann man all das sagen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Natürlich finde ich es völlig geschmacklos, wenn Leute dann da Holocaust-Vergleiche ziehen. Mhm. Oder sich als Opfer mit den Juden vergleichen. Man kann das vergleichen, ja, aber das Ergebnis ist, dass die Unterschiede so gewichtig sind, dass der Vergleich unsinnig ist eigentlich. Zu den Begriffen ist es tatsächlich schwierig, die voneinander abzugrenzen. Mhm. Diktatur bezeichnet üblicherweise die Herrschaft einer Partei, die Herrschaft eines Mannes. Mhm. Ja, das ist erstmal ein ganz weiter Diktaturbegriff. Eben keine Vielfalt von Parteien, keine Wahlmöglichkeiten. Wenn Sie in eine Diktatur zur Wahl gehen, dann haben Sie meistens nur die Möglichkeit, eine Liste irgendwie abzunicken. Ne? Von daher, aber es gibt ja schon, das ist schon umstritten, ist die DDR eine Diktatur gewesen. Es gab ja mehrere Parteien, es gab Listen. Also von daher ist China eine Diktatur. Ich würde sagen, in beiden Fällen ja, aber da kann man drüber diskutieren. Es gehört auch zu einer freien Gesellschaft dazu, dass diese Begriffe auch nicht feststehend sind. Keiner ist ja im Besitz der Wahrheit. Das ist übrigens auch wichtig. In Corona hat man ja oft getan, als gäbe es eine Wahrheit, die unantastbar ist und nicht zu hinterfragen ist. Das ist schlicht, das kennzeichnet im Übrigen totalitäre Staaten, dass sie behaupten, sie haben diese Wahrheit und es gibt eine geschichtliche oder eine wissenschaftliche Notwendigkeit, der man jetzt einfach folgen müsse und dann wird alles gut. Da bin ich immer sehr skeptisch. Mhm. Ein autoritärer Staat ist für gewöhnlich ein Staat, der keine Rechtsstaatlichkeit mehr kennt. Also keine unabhängigen Gerichte mehr kennt. Und er unterscheidet sich von dem totalitären Staat insofern, dass man sagt, totalitär ist der Staat, der in alle Lebensbereiche vordringt. Mhm. In dem es also für den Bürger, für die Bürgerin keine Rückzugsmöglichkeit mehr gibt ins Private. Mhm. Der Stalinismus ist so. Also wo sie selbst in ihrer Wohnung Angst haben mussten, abgehört zu werden, beobachtet zu werden, abgeholt zu werden. Also
Herr Lauterbach hat ja die Unantastbarkeit der Wohnung mal in Frage gestellt. Weshalb man schon, also es ist dann verständlich, dass Leute an Totalitarismus denken, wenn sie sowas hören, oder?
Klar, das, also ich, 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 ich bin ja nicht derjenige, der das beurteilt, was Menschen denken. Da würde ich mich niemals drüber erheben. Ich denke ja auch unsinnige Sachen, ja, und vielleicht mal auch mal Blödsinn. Aber ich fand zum Beispiel auch immer, wenn Leute das mit der DDR verglichen haben und dann sofort Leute gesagt haben, das darfst du aber nicht machen, das ist ja blödsinnig, zu sagen, wer bin ich denn, das zu beurteilen und den Leuten vorzuschreiben, wie sie zu denken haben. Zeichnet gerade eine Demokratie und eine offene Gesellschaft aus, dass jeder das so tun kann. Wir können ja ins Argumentieren gehen und sagen, hey, ich halte irgendwie den Vergleich, aber für uns hast du das und das bedacht und das und das. Also man muss ja das Gespräch suchen, also Gesprächsoffenheit muss es ja immer geben. Mhm. Aber dass Leute das getan haben, ja, ist zu konstatieren. Es ist ja eher sozusagen, ich stelle mir mal ein Land vor, stellen Sie sich mal vor, es wäre niemand auf die Straße gegangen. Mhm. Was hätte denn das über unsere Gesellschaft ausgesagt? Stellen Sie sich mal wirklich vor, das hätten alle so hingenommen und alle hätten gesagt, das ist gut so, die Regierung macht alles richtig, die beratenden Wissenschaftler sind top. Es gibt keinen Grund zu protestieren. Es gibt keinen Grund, das zu fragen und zu protestieren. Also das hätte ja wirklich über unsere Gesellschaft ein derart fatales Bild abgegeben, dass ich eigentlich im Nachhinein als Historiker froh bin, dass ich konstatieren kann, es gab Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, auf unterschiedlichen Ebenen. Mhm. Es gibt ja nicht nur die Demonstrationen, gab es ja auch andere Ebenen, auf denen man sich wehren konnte. Mhm. Und natürlich, kann ich das verstehen, wenn Leute dann auch, also wenn sie zum Beispiel, mal angenommen, das habe ich ja hier in Berlin erlebt, man wollte ein Café betreten, also dazu musste man sein Handy rausholen und einen Code zeigen und seinen Personalausweis zeigen. Dass da Assoziationen an Überwachungsstaaten aufkommen, also für das ganz simple Trinken eines Espressos in einem Café, das ist ja eine völlige Alltagssituation, dazu zwei Nachweise führen zu müssen, die auch kontrolliert werden und wo es ja dann auch Zeitungen gab, die geguckt haben, wird das auch richtig kontrolliert, die also Café-Tests gemacht haben, wo wird das nicht richtig kontrolliert, dass sie aufschreiben mussten, wo sie wohnen, wenn sie ein Restaurant betreten haben, dass das Assoziationen weckt, weil man nicht genau weiß, was passiert mit diesen Daten und so weiter, das kann ich Leuten nicht verbieten.
Und wie sie es dann versprachlichen, auch nicht?
Nein, das auch nicht. Nein. Ja. Die suchen ja gerade sozusagen auch in ihrer eigenen Erfahrungswelt, wenn sie in der DDR groß geworden sind oder wenn sie sich mit bestimmten geschichtlichen Phänomenen beschäftigt haben, in ihrer Erfahrungswelt nach Parallelen, um daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und das ist ja völlig legitim.
Sie haben jetzt einen schon benannt und das würde mich auch sehr interessieren, weil sozusagen, Sie sagen ja selber, der Vergleich jetzt der Pandemiepolitik mit der NS-Zeit ist, da sind so viele Unterschiede, dass der absurd ist oder nicht zielführend ist. Und jetzt leben wir aber gerade in Zeiten, wo zum Beispiel also regelmäßig es Cover von großen Magazinen gibt, wo, also jetzt gerade hat mir ein zweites ein Hakenkreuz drauf, wir sind auf der Straße gegen rechts, AfD-Wähler sind per se Faschisten oder Rechtsextreme. Und da ist sozusagen der Bezug auf die NS-Zeit, weiß nicht, vielleicht in Ordnung oder angebracht oder angemessen. Aber wie wirkt es auf Sie auch mit der Geschichtskenntnis, dass dieses Vergleichen, diese Bezugnahme zur NS-Zeit so, ja, ich würde sagen, es ist irgendwie normaler geworden als noch vor einigen Jahren. Wie wirkt es auf Sie, wenn es gerade auch um den politischen Gegner geht, jetzt zum Beispiel um die AfD und jetzt gibt es Demonstrationen gegen rechts überall?
Also erstmal als Historiker kann ich konstatieren, dass das nichts Neues. Also diese Nazi-Vergleiche, die gibt es seit der Gründung der Bundesrepublik und auch seit der Gründung der DDR werden grundsätzlich, gibt es immer Zuschreibungen, das sind Nazis und wir müssen aufpassen, dass wir nicht wieder dahin kommen. Ich finde eher problematisch die Instrumentalisierung von Geschichte, die da geschieht. Geschichte kann sich ja nicht dagegen wehren, vereinnahmt zu werden von ganz unterschiedlichen Seiten, ne? Und das ist eher problematisch, dass man dann auch, dass ich dann auch finde, dass man dann auch das Opfergedenken damit verletzt. Nämlich wenn man Menschen instrumentalisiert, ohne dass die sich dazu verhalten können, ist das eine Verletzung ihrer Würde. Und das finde ich bei all diesen Vergleichen tatsächlich daneben. Und ich muss sagen, es gibt ja auch andere Kolleginnen, aus der Geschichtswissenschaft, die das zurückweisen. Die sagen, nein, man kann diese Verhältnisse nicht mit Weimar vergleichen. Oder man kann nicht sagen, es gab ja auch bei diesen Demonstrationen jetzt im Frühjahr dann, ja, hätten unsere Großeltern so gehandelt wie wir jetzt, um sich selber moralisch zu überhöhen, dann wäre das nicht zu 33 gekommen. ist völliger Humbug. Das ist natürlich, das dient der eigenen moralischen Selbstvergewisserung, aber hat keinen historischen Hintergrund. Mhm. Nur einen ganz wichtigen Unterschied zu 33, den wir jetzt nochmal in der Beschäftigung gerade mit einem aktuellen Buch aufgefallen ist. Es gab zu diesem Zeitpunkt gab es mehrere Millionen Menschen unter Waffen in diesem Land. Und zwar nicht bei der Reichswehr, nicht bei der Polizei, also nicht bei den üblichen staatlich geduldeten Waffenträgern, sondern außerhalb sozusagen bei Milizarmeen wie der SA. Mhm. Und die stellten eine ganz erhebliche Bedrohung dar und letztlich haben sie auch der Demokratie das Genick gebrochen, weil es eben fast täglich zu Straßenschlachten kam mit Toten. Mhm. Also dass sozusagen der Tod in Kauf genommen wurde in der politischen Auseinandersetzung, das war schon vor 33 schon eigentlich Alltag in der Weimarer Republik. Also das ist ein ganz gewichtiger Unterschied zum Beispiel zu heute. Und ich finde auch, die Verfassung hat ja gelernt aus diesem Tabubruch und aus dem Zivilisationsbruch von 33 bis 45. Also Parteien, die Verfassung abschaffen oder verändern wollen, sind ja weit entfernt von der Zweidrittelmehrheit, die es dafür braucht. Mhm. Sehr weit entfernt davon.
Mhm. Und ich assoziiere halt auch mit diesem inflationären Begriff von dieser Zuschreibung rechtsextrem Nazi, dass dabei vielleicht auch eine Entkräftung dieser Begriffe, also eine Bedeutungsverschiebung und eine Willkür entsteht, die wiederum ich dann als Gefahr wahrnehmen würde, ganz persönlich, weil ich finde die Begriffe aufgrund unserer Geschichte so bedeutsam, dass ich die Sorge hätte, wenn wir damit so einfach umgehen, dass das eigentlich, dass das wiederum der Geschichte, kann es nicht schaden, die ist passiert, aber unserer Verbindung zu dieser Geschichte schadet. Wie würden Sie das sehen?
Ja, die Gefahr sehe ich auch, wenn man diese Begriffe so ubiquitär verwendet, ne? Und wenn sie auch schon so erwartbar verwandt werden. Das ist ja heute interessant. Wer gegen die Regierung auf die Straße geht, ist rechts, ne? Wenn man jetzt die Bauernproteste sieht, die werden dann sofort als rechts konnotiert. Mhm. Also oftmals ist ja, oder wenn wir jetzt, ich erinnere mich an ein Foto, was ich in der Zeitung sah, als Sarah Wagenknecht zusammen mit Alice Schwarzer eine Demonstration für einen Frieden in der Ukraine gemacht hat, da hielt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin, weiß ich nicht genau, ein Plakat in die Höhe: Wir wissen schon morgen, wie die Zeitung über heute berichten wird. Mhm. Also das Gefährliche ist daran, dass das so erwartbar geworden ist. Mhm. Na, jetzt ist sozusagen Sarah Wagenknecht Rechtspopulistin, weil sie eben für Frieden in der Ukraine eintritt. Und deshalb sind diese Bezeichnungen letztlich auch wertlos geworden, weil wir die wahren, die wirklichen, die ernsthaften Rechten dann ja gar nicht mehr erkennen. Die verschwinden ja in der Masse von Leuten, die für rechts erklärt werden. Mhm. Und natürlich hat rechts auch eine deutliche Begriffsverschiebung erfahren. Also in einem normalen politischen Spektrum gibt es Linke, Liberale und Rechte. Mhm. Das ist sozusagen das Parteienspektrum, wie wir es aus Europa, aus den westeuropäischen Staaten eigentlich kennen. Das ist das Parteienangebot und dann wechseln eben die Rechten mit den linken Regierungen sich oft ab. Mhm. Manchmal regieren auch die Liberalen im Ausnahmefall. Aber das ist eigentlich so das Übliche, was man so als, wie wir so unsere repräsentative Demokratie in Europa seit dem im Zweiten Weltkrieg kennen. Rechts ist aber jetzt sozusagen gleich konnotiert mit rechtsextrem. Wir müssen dahin kommen, das muss dieses ganze Parteienspektrum auch geben, auch das als legitimes Parteienspektrum geben, weil sonst eine gefährliche Repräsentationslücke entsteht. Viele Menschen fühlen sich sonst nicht mehr repräsentiert durch die Parteien, die es in der Demokratie gibt. Wir sehen das bei den Wahlbeteiligungen, die jetzt in Thüringen am Wochenende lag die bei 60%, 40% gehen gar nicht mehr zur Wahl, weil sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Mhm. Das ist auch ein Problem für Demokratie. Wir müssen ja nicht mit dem, was rechte Parteien fordern, wie jetzt die CDU gilt ja auch als rechte Partei unter Merz, fordern, inhaltlich übereinstimmen. Aber als Demokrat muss ich doch sehen, das ist trotzdem eine wichtige Funktion, die diese Partei innerhalb des Parteienspektrums erfüllt. Mhm. Und deshalb muss diese Bezeichnung, diese inflationäre Bezeichnung von rechts und gleich Nazi, gleich Völkermörder, gleich Antisemit und so weiter, die muss aufhören. Gleichwohl weiß ich, dass ich die durch dieses Interview nicht beenden werde, weil sie einfach so unglaublich eingängig ist. Mhm. Denn wenn Sie jemand anders zum Nazi erklären und zum Rechten, sind Sie sofort auf der guten Seite. Also leichter geht es eigentlich gar nicht, sich zu entlasten und selber für moralisch überlegen zu erklären, indem Sie halt andere rechts erklären. Das erklärt vielleicht auch, warum das einfach so, nicht nur in Medien, sondern auch unter Privatpersonen, so unglaublichen Aufschwung genommen hat.
Mhm. Klappt es auch außerhalb der Medienwelt? Ich frage mich manchmal, ob das halt eher ein Medienphänomen ist oder ob die Leute wirklich auf der Straße so einfach mit diesen Sachen umgehen.
Aber naja, ich würde sagen, das eine ist von dem anderen nicht zu trennen. Natürlich gehört, weil da wir alle ja in einer massenmedialen Welt leben, also das was wir, das Wissen, das wir haben, haben wir aus Massenmedien. Ne? Mhm. Das müssen nicht die Leitmedien sein, das können auch andere Medien sein, aber wir haben das Wissen der Welt aus Massenmedien, weil wir uns das alles gar nicht selber aneignen können durch eigene Erfahrung. Mhm. Von daher ist es klar, dass unser Weltbild auch von ein Stück weit von denen strukturiert und bestimmt wird. Ist das nicht abzugrenzen. Aber wenn ich zum Beispiel höre, wenn Leuten höre, die in Berlin demonstrieren waren während der Corona-Krise, da haben ja nicht Medienvertreter gerufen, ihr seid rechts und ihr seid Nazis, sondern es scheinen ja Leute an der Straße, die das gerufen haben. Also von daher scheint das zu funktionieren, diese Zuschreibung. Mhm. Und ich will nochmal betonen, das waren Menschen, die für ihre Grundrechte eingetreten sind.
Ja, ja.
Die daran erinnert haben, dass dieser Staat ein freiheitlicher Staat ist,
ja,
der die Rechte seiner Bürger achten muss. Die sind ja nicht auf die Straße gegangen und haben gesagt, jetzt sollen aber alle Menschen sterben, das ist mir völlig egal, sondern die sind ja auf die Straße gegangen, Moment mal, Vorsicht, ein Staat, der so eingreift, ein Staat, der selbst in die Gesichter seiner Menschen greift und in die Gesichter der Kinder greift, der ist eigentlich mit dem Bild des Grundgesetzes nicht zu vereinbaren. Mhm. Ich will nochmal deutlich machen, warum ich das für so wichtig halte. Also ich habe nichts gegen Masken. Jeder kann mit Masken. Ich habe heute, der Vater ja auch Leute mit Masken gesehen. Die sollen wer das tragen möchte, ich habe damit kein Problem. Ich habe allerdings ein Problem damit, wenn ein Staat vorschreibt, du hast eine zu tragen unter Androhung einer Strafe. Weil es muss für einen Staat aus meiner Sicht eine Grenze geben, wo er auf den Körper seiner Bürgerinnen und Bürger zugreifen darf. Viele haben ja das verglichen mit einem Autogurt, ja. Mhm. Das ist nicht zu vergleichen aus meiner Sicht. Also das ist ein Unterschied, ob ich mich in ein Auto setze, also in eine Situation begebe, die ich selbst gewählt habe, weil ich mit dem Auto fahren will und mich dann anschnalle unter Androhung einer Strafe, also über die Brust einen Gurt lege, oder ob das Organ, was sozusagen konstituierend für meine Meinungsfreiheit ist, bedeckt wird.
Und für mein Überleben, indem ich atme, ja.
Eben, genau. Es ist ja etwas, also Autofahren ist etwas, davon hängt nicht mein Leben ab, das ist nicht existenziell, aber dass ich atme und dass ich kommuniziere, das ist ja auch nicht, also auch die Kommunikation ist ja für den Menschen überlebenswichtig. Mhm. Ungefähr, also das Atmen natürlich noch existenzieller, aber die Kommunikation ist ja eine existenzielle Bedingung für das menschliche Überleben, dass das beschränkt wird und dass der Staat nicht gezögert hat, zuerst zu sagen, ja, wir führen das ein, aber nur dann, wenn der Abstand nicht gehalten werden kann. Mhm. Der Abstand von 1 Meter, von 1,5 Meter, von 2 Metern, das war ja unterschiedlich, welcher Abstand gerade wissenschaftlich als wirksam und erwiesen galt. Und dann gesagt hat, ja, erstmal macht ihr das mit so Stopfmasken, könnt ihr selber nähen, die sind aber auch wirksam. Wenn Leute gesagt haben, es macht doch keinen Sinn, so eine Maske. Also, die sind wirksam. Das ist, und dann, ja, dann tragt man halt jetzt die OP-Masken. Also man verwandelt das ganze Land in eine Art Krankenhaus. Die sind auch wirksam, egal ob die vorne an deinem Spiegel die ganze Zeit hängen im Auto. Ich musste mal dran denken, wie die Leute, die sozusagen aus den Taschen so gekramt haben oder vorne am Spiegel hängen hatten. Da dachte ich, okay, das hat natürlich nichts mehr mit
Hygiene.
Mit Hygiene zu tun. Das hat auch nichts mehr mit Wirksamkeit zu tun. Da muss ich ja kein Aerosolforscher sein, um das irgendwie herauszubekommen. Und dann plötzlich war gesagt, FFP2-Masken, jetzt sind nur noch die wirksam. Also wie da auch sozusagen immer wieder das verschoben wurde und immer mehr gesagt wurde, also wir sagen dir jetzt, das hat es schon angedeutet, wir sagen dir jetzt, was gerade gut und richtig ist und du hast es gefälligst einzuhalten, ohne Rückfragen zu stellen. Mhm. Du hast dich einfach dran zu halten. Das war für mich eine Grenzüberschreitung. Also es muss Grenzen geben, auch der eigenen körperlichen Selbstbestimmung, das ist ja auch ein Wert, der auch über viele Jahrhunderte erkämpft worden ist. Da haben wir jetzt über Impfpflicht noch gar nicht geredet, in die der Staat nicht zugreifen darf. Mhm. Und ich fand eine Beobachtung interessant, auch jetzt nochmal historisch zu werden. Man hat ja sehr früh an den Apotheken schon Schilder gefunden, Masken ausverkauft. Bis dann wusste ich gar nicht, dass die welche verkaufen, ehrlich gesagt. Ich dachte, gibt es nur Krankenhäuser. Aber gut, Masken sind ausverkauft. Das war schon im Februar 2020 zu sehen. Es trug aber keiner eine. Mhm. Das fand ich interessant.
Künstliche Verknappung.
Vielleicht. Ja, nee, ich will auf was anderes hinaus. Ja. Es trug keiner eine. Es trugen erst dann die Menschen eine Maske, als der Staat gesagt hat, du musst eine tragen. Mhm. Und dann, als der Staat gesagt hat, du musst keine mehr tragen, trägt fast niemand eine mehr. Mhm. Das ist halt, das meinte ich auch ein bisschen mit dieser Verschiebung von Staat-Bürger-Verhältnis, was mir ein bisschen Angst macht, dass Menschen derart sozusagen Also Sie haben es ja selbst im Zug noch weitergetragen, als man im Flugzeug schon keine mehr tragen muss. Also als ganz offensichtlich war, es sind politische Entscheidungen, die dahinter stehen. Mhm. Es sind keine virologischen und keine wissenschaftlichen Entscheidungen, sondern das sind rein politische Kompromissentscheidungen, dass die FDP gesagt hat, ja, wir wollen die Maskenpflicht aber nicht mehr haben. Dann war der Kompromiss, okay, im Flugzeug nicht mehr, aber noch im Zug. Mhm. Und im Zug wurde sie dann sogar schon noch verschärft auf eine FFP2-Maskenpflicht zum Schluss. Obwohl, und das ist vielleicht auch interessant, obwohl es ja schon einen Evaluationsbericht gab, der im Auftrag der Bundesregierung erschienen ist im Sommer 2022, der gesagt hat, es ist gar nicht nachweisbar, dass FFP2-Masken wenn man sie in der breiten Bevölkerung anwendet, überhaupt einen Effekt haben. Mhm. Denn der Effekt ist ja nur nachweisbar, wenn man hier mit so Knetmasse abdichtet, mhm, und so weiter, dann kann man das im Labor unter Laborbedingungen, genau, nachweisen, aber eben nicht, wenn ich sie aus der Tasche raushole, mal kurz aufziehe und dann wieder reinstecke oder irgendwo liegen habe zu Hause. Also, obwohl das schon klar war, diese Erkenntnis, obwohl ein Evaluationsbericht, der unter Zunahme von vielen Expertinnen und Experten entstanden ist, schon gesagt hat, ist kein Effekt nachweisbar, hat man das noch eingeführt. Mhm. Also man sieht dann daraus, es kam ganz schnell dazu, dass es politische Entscheidungen waren, mhm, politische Kompromissentscheidungen. Es hatte wenig noch mit Wissenschaft zu tun.
Mhm. Und das bringt mich auch so zum Abschluss zu diesem Thema Aufarbeitung, weil die Leute, was Sie auch beschrieben haben, die jetzt für die politischen Entscheidungen die Verantwortung tragen, haben ja, würde ich jetzt mal sagen, verständlicherweise wenig Interesse daran, dass eindeutig und den meisten Menschen zugänglich wird, dass es politische Entscheidungen waren. Also Sie haben ganz am Anfang ja gesagt, das Bundesverfassungsgericht wäre dann zuständig zu gucken, ob eine Grundrechtseinschränkung verhältnismäßig ist, ja oder nein. Und jetzt wissen wir, die haben einfach immer beim RKI gefragt, ist es denn ganz gefährlich? Und das RKI hat gesagt, es ist ganz gefährlich. Und die Protokolle sollten Jahre bloß nicht veröffentlicht werden und dann erst geschwärzt, um jetzt festzustellen, da steht nirgendwo drinne, also wir haben kein Schriftstück, in dem jetzt der Bürger nachvollziehen könnte, also war ja wirklich gefährlich. Okay, also wir haben jetzt hier die Zahl oder ist alles bis jetzt nicht vorhanden, gibt es nicht, was schon die Vermutung zulässt, dass erstens das Bundesverfassungsgericht nie wirklich wissen wollte, ob das RKI denn recht hat oder nicht oder warum sie zu dieser Sache kommen. Und auch, Thema Masken jetzt zum Beispiel, wird immer klarer für den, der es liest, dass es eben politische Entscheidungen waren, mehrheitlich. Und dann stellt sich für mich die Frage, und da frage ich auch den Historiker, aus der Geschichte heraus scheint es mir dann unwahrscheinlich, dass die Menschen, die politische Entscheidung getroffen haben, also Freiheitsrechte eingeschränkt, ja, Leute arbeitslos gemacht, wir reden ja von enormen Folgen, die haben doch bestimmt kein Interesse, eine Aufarbeitung voranzutreiben, weshalb die bei der 75 Geburtstagsfeier des Grundgesetzes nicht darauf zu sprechen kommen, was sie denn entschieden haben. Also heißt es für uns, wir warten jetzt, wie lange eigentlich, bis in der Bevölkerung ankommen könnte, das und das waren übrigens politische Entscheidungen und das waren wirklich evidenzbasierte Entscheidungen.
Also ich will noch mal kurz was zur Evidenzbasiertheit sagen, weil mir das gerade einfällt. Noch so ein Schockerlebnis, als ich den Evaluationsbericht las, mhm, der im Sommer 22 erschienen ist. Und das war nicht irgendein Evaluationsbericht, sondern es war einer vom Bundestag in Auftrag gegeben. Also, mhm, alle Fraktionen des Bundestages und das Bundesgesundheitsministerium haben dort Experten in die Kommission geschickt. Drosten ist aus der Kommission ausgestiegen, Streeck war dabei, Almendinger und so weiter. Huster war der Vorsitzende. Ich las diesen Bericht und da gab es eben auch einen Satz, ja, die Wirksamkeit der Masken konnte auch zum Teil in Tierversuchen, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, und dann habe ich in die Fußnoten geguckt, als ich zurückkam, guckt man natürlich in die Fußnoten, weil da stand dann eine kleine Zahl, und da war eine Studie zitiert, in der man das Ganze an Goldhamstern ausprobiert hat.
Masken.
Mhm. Und ich konnte das erst gar nicht glauben, weil ich dachte, okay, also dieses Experiment, dem wir da sozusagen ausgesetzt waren, es war ja auch ein Sozialexperiment, ja. Mhm. Über den Ausgang haben wir schon gesprochen.
Steht auch im Bericht so drin, dass sozusagen die Furchtwirkung durch die Maske konstant, also dass es eine Gefahr gibt, wird durch die Maske gemacht. Das stand
genau
auch da drin.
Das wurde ja auch öffentlich dann gesagt.
Genau.
Also wir bleiben bei der Maskenpflicht, damit klar wird, wir leben immer noch in der Pandemie.
Genau.
Aber da sieht man die Instrumentalisierung dann auch. Aber dass tatsächlich man sich auf einen Versuch mit Goldhamstern stützt, ja. Also ich weiß, und ich habe mir dann immer versucht vorzustellen, vielleicht ist das naiv, wie hat man denen denn eine Maske aufgesetzt? Mhm. Also wie sah das denn aus? Mhm. Dass es wirklich so banal war, hat mich dann doch schockiert, gerade wegen der Folgen, die das Ganze hat. Ich habe es ja schon angedeutet, eben für die Entfremdung, für den Vertrauensbruch, den sehr, sehr viele Menschen in diesem Land seitdem, also für die das wirklich eine Zäsur darstellt, mhm. indem es ein Leben davor und ein Leben danach gibt. Mhm. Das sind, glaube ich, gar nicht so wenige, mich eingeschlossen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was man immer wieder auch benennen sollte. Und die Aufarbeitung, die wird nicht von der Politik ausgehen. Da bin ich mir ganz sicher. Das hat sich jetzt mehrfach bewiesen. Es ist auch eigentlich unüblich für Aufarbeitung, dass die von Politik ausgehen. Aufarbeitung generell so von geschichtlichen Ereignissen, von auch Unrecht kann auf einer Rechtsebene geschehen. Geschieht ja auch bei der Corona-Pandemie jetzt schon. Hat aber nicht so eine starke Wirkung, weil das oft so Einzelfälle sind, die erst nach vielen Jahren dann entschieden werden. Die wird von einzelnen Menschen ausgehen, die dafür kämpfen. Mhm. Und die sagen das, und das sieht man ja auch. Also wir sehen es ja jetzt an der, wer hat die Corona-Protokolle freigeklagt? Das war ja eben kein großes Medium. Mhm. Und das war kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk, sondern es waren einzelne Personen. Mhm. Und da musste sich dann plötzlich Politik dazu verhalten. Und dann kam so ein kurzer Aufschwung und eine kurze, ja, wir richten eine Enquete-Kommission ein. Ja, wir müssen aber aufpassen, dass es nicht von den Rechten instrumentalisiert wird, wenn wir das machen. Und jetzt ist die Diskussion da schon wieder abgeflacht. Mhm. Weil jetzt ist das Thema wieder durch. Und man sieht, da gibt's gar keinen Aufarbeitungswillen sozusagen. Es gibt so auf Länderebene verschiedene Untersuchungskommissionen. Aber es ist nichts vergleichbar. Das ist eigentlich interessant, dass es in Großbritannien und USA sehr viel stärker aufgrund der politischen Mehrheitsverhältnisse dort auch sehr viel kritischer in den Blick genommen wird, die politische Entscheidungsfindung zu dem Zeitpunkt und auch die Rolle der einzelnen Verantwortungsträger zu der Zeit oder auch der Berater, die es da gab. Das ist hier noch gar nicht so. Hier ist ja eher so, dass die Protagonisten der Corona-Politik sich gegenseitig eher die Bundesverdienstkreuze verleihen. Mhm. Was auch wieder irgendwie eine interessante Wolte der Geschichte ist. Ja, also kann man machen, ja, ist okay, ich habe da nichts dagegen. So ein Orden ist ja auch geduldig, ne? Der lässt sich überall umhängen. Aber diese Aufarbeitung bin ich mir ganz sicher inzwischen, dass sie nicht von der Politik ausgeht, dass es da gar keinen Willen gibt, auch aus den Gründen, die Sie genannt haben. Obwohl ja immer mehr klar wird, und das ist eigentlich frappierend, was damals Verschwörungstheorie genannt wurde, dass sich vieles von dem tatsächlich auch bewahrheitet. Da hat mal jemand zu mir gesagt, Herr Schlott, das ist doch toll, Sie haben ja Recht behalten. Ne? Und dann habe ich gesagt, darum ging es mir ja nie. Mhm. Also die Logik ist ja nicht, oh ja, yeah, ich hab während der Corona-Pandemie schon oft gesagt, ich hoffe, dass ich Unrecht behalte. Mhm. Ich will gar nicht, ich muss mich auch selbstkritisch hinterfragen. Ist ja nicht so, dass ich als Rechthaber durch die Welt gehen will. Darum ging es ja gar nicht. Es ging ja darum, sozusagen in einer Gesellschaft als Staatsbürger auch sozusagen seine Pflicht wahrzunehmen, nämlich die Pflicht, alles kritisch zu hinterfragen. Das sehe ich schon als eine Pflicht, auch als jemand, der damals noch aus Steuergeldern bezahlt worden ist, als Historiker. Ne? Ich hab an einem Institut gearbeitet, das öffentlich finanziert worden ist, dass jede Kassiererin, jeder Bauarbeiter des Landes mitfinanziert durch seine Steuergelder. Und da ich das Privileg hatte, sozusagen zu Hause zu sein und Dinge zu lesen, sich in Dinge zu vertiefen, habe ich als Aufgabe gesehen, das zu tun, genau das zu tun. Und das zu tun, was andere Menschen, weil sie arbeiten mussten, in anderen Berufen nachgingen, nicht tun konnten. Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Von daher habe ich das als eine wichtige Aufgabe auch gesehen.
Und hat es Ihnen Ehre und Ruhm zugebracht in Ihrer...
Nein, darum ging es ja überhaupt nicht. Nein. Nein, es ging ja darum, in den Spiegel blicken zu können. Mhm. Es ging mir darum, dazu die persönliche Integrität zu wahren. Das ist ja sozusagen Ehre und Ruhm. Das sind ja ziemlich vergängliche Werte. Ne? Also das weiß ich aus der Geschichte auch, wie schnell sich sowas ändern kann. Schauen sich Angela Merkel an, mit welchen Lorbeeren die vor nicht einmal anderthalb Jahre abgetreten ist, ja, und jetzt, wie kritisch man jetzt schon auf ihre Kanzlerschaft schaut. Also das geht doch sehr, sehr schnell, gerade in so einer Mediengesellschaft. Nee, mir ging es nicht um Ehre und Ruhm, was mir es aber gebracht hat, das muss ich tatsächlich sagen, eine Unmenge von interessanten persönlichen Kontakten zu Menschen, mit denen ich sonst niemals unter normalen Umständen und eine Menge Einsichten auch in die gesellschaftliche Phänomene. Das ist ja auch wichtig, dass man geklärt hat, dass sozusagen offengelegt ist, wie geht eine Gesellschaft, wie gehen ihre führenden Vertreter mit der Idee der Freiheit um, wenn es zum Schwur kommt. Mhm. Dass das eine ernüchternde Erkenntnis war, ist jetzt dahingestellt, aber es war ja ist ja trotzdem eine wichtige Erkenntnis. Mhm.
Ich würde ganz gern zum Schluss Sie was fragen, wo es eher um den Bürger geht, anstatt um die Regierenden oder die Politik, weil manchmal wirkt es fast wie sozusagen ohne Einflussnahme möglich, was da so passiert. Sie haben nämlich mit vielen anderen Wissenschaftlern im März 21 das Manifest für eine offene Gesellschaft veröffentlicht. Darüber wurde auch gesprochen. Ich frage jetzt nicht nochmal, ich glaube, wir haben gerade schon besprochen, ob wir dadurch eine offenere Gesellschaft geworden sind oder nicht. Aber mich würde eigentlich interessieren, was Sie sagen, wenn jetzt Menschen auch den Eindruck teilen, dass sich was verengt, also dass die offene Gesellschaft enger wird, vielleicht angespannter. Gibt es Dinge, von denen Sie der Meinung sind, die der Mensch, die Bürger, Bürgerinnen tun können, um nicht auf die Politik zu warten, dass die jetzt hier unsere Gesellschaft wieder offen macht und Dialog fördert, weil vielleicht macht sie das nämlich nicht, sondern dass die selber eigentlich dafür sorgen, wir möchten eine offene Gesellschaft, so verstehen wir auch das Grundgesetz und die Idee dahinter, wir kümmern uns selber darum. Hm. Welche Initiativen, vielleicht kennen Sie auch welche, oder was denken Sie, ja, wie können sich die Bürger darum kümmern, selber?
Na, indem sie halt von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen. Hm. Und zwar jeden Tag. Also ich habe ja auch während der Corona-Pandemie unglaublich viele Zuschriften bekommen. Unglaublich viele Mails, die ich manchmal bis spät in die Nacht beantwortet habe, manchmal auch telefoniert. Daraus sind auch bis heute so Austausch entstanden. Und da haben mich viele Leute gefragt, was können wir denn tun? Und ich habe immer geantwortet, nicht auf Initiativen warten, nicht auf Parteien warten, nicht auf irgendwelche Leute, die vorangehen, warten, sondern einfach an dem Platz, wo man steht in der Gesellschaft. Mhm. Ob man Kindergärtnerin ist oder ob man Lehrer ist oder ob man Kommunalbeamter ist oder eine Juristin. Einfach als Mensch agieren, als freiheitlicher Mensch agieren. Jeder und jede hatte ja während der Corona-Pandemie eine Wahl. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir in einer Diktatur gelebt haben oder in einem Terrorstaat, sondern wir hatten weiter eine Wahl, wie wir uns verhalten und wie wir handeln. Und das ist mir immer auch wichtig zu betonen, gerade wenn Leute sagen, es war ja alternativlos und man war ja irgendwie bedroht. Also das Argument lasse ich nicht gelten, sondern jeder hatte eine Wahl, wie er oder wie sie sich verhält. Und deshalb ist mein Tipp auch immer, wie wir die offene Gesellschaft erhalten können, indem wir wirklich von den Freiheitsrechten Gebrauch machen. Es gibt in der Schweizer Verfassung, in der Präambel, so einen schönen Satz, dass Freiheit halt davon lebt, dass Menschen davon Gebrauch machen. Mhm. Also Freiheit ist ja, bei Freiheit ist es ja so, das ist ja so ein Begriff, Sie können weder die Existenz noch die Nicht-Existenz von Freiheit beweisen. Mhm. Das geht nicht. Man muss es leben. Mhm. So wie ich es jetzt gerade lebe, indem ich halt das freie Wort sozusagen mit Ihnen führe und sage, mhm, ja, natürlich kann das, für das, was ich hier sage, alles für mich Konsequenzen haben. Da gibt es genug Leute, die darauf warten, da ist irgendein Halbsatz, den kann ich rausschneiden und dann kann ich sagen, aber ja, der hat doch das und das gesagt und hat er dann das und das damit verglichen und die das dann an bestimmte andere Leute weiterschicken und sagen, wie kann denn der für euch arbeiten, wenn er sowas sagt. Ne? Mhm. Und der Bastian Barucker, der hat ja auch mit Stefan Homburg gesprochen. Mhm. Deshalb werde ich dann in Kontaktschuld genommen, mhm, weil Bastian Barucker auch mit anderen Leuten spricht, die vielleicht anstößig sind oder so. Also das sind ja alles Dinge, die kann ich im Kopf haben und dann kann ich sagen, oh nee, ich mache das Interview lieber nicht, mhm, weil das kann für mich Konsequenzen haben. Aber wichtig ist ja, von diesen Freiheitsrechten Gebrauch zu machen und damit auch nach außen auszustrahlen. Leute, die das hier sehen vielleicht, mhm, die auch zu ermutigen, ja, man kann davon Gebrauch machen. Das ist, mhm, einfach etwas, was vielleicht einen Preis hat, aber vielleicht kann man nicht alles im Leben irgendwie kostenlos bekommen. Freiheit, mhm, schon gar nicht. Ne?
Oder risikolos.
Oder risikolos. Ne? Das ist einfach schlicht nicht möglich. Vielleicht muss man einfach auch sagen, okay, ich setze mich gerade dann für Freiheit ein und für eine offene Gesellschaft, wo das gerade nicht so populär ist. Mhm. Und das wäre sozusagen mein Rat. Eine offene Gesellschaft kann man halt erhalten, indem man, dazu zählt übrigens auch das ganz normale Gespräch, auch das nicht aufgezeichnete, mhm, Gespräch, ne? Sondern das Gespräch in der U-Bahn, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt und sie einfach fragt. Und das erlebe ich eigentlich jetzt ganz oft in der Nach-Corona-Zeit, dass man mit Menschen ins Gespräch kommt und denen erzählen, wie sie da durchgekommen sind, wie kreativ sie auch oft da durchgekommen sind. Mhm. Weil das ist ja auch eine Lehre daraus, also je repressiver ein Staat wird, je mehr ein Staat sich an Regelungen, an fein detaillierten Verordnungen ausdenkt, umso kreativer werden die Menschen. Mhm. Ohne das groß an die große Glocke zu hängen und zu sagen, ich bin aber ein Widerstandskämpfer und ein Freiheitskämpfer und habe das und das gemacht, sondern die agieren halt einfach für sich sozusagen in ihrem privaten Bereich und unterminieren damit sozusagen ein Stück weit auch den Staat, der meint, er könne alles regeln und er könne sozusagen bis in den privatesten Bereichen hinein alles kontrollieren. Das ist ja nicht möglich gewesen. Von daher ist es auch ein Stück weit auch eine Beruhigung. Gerade dass es doch so viele Menschen gab, die, wie sie aktiv geworden sind, gesagt haben, ich mache jetzt selber Medienarbeit, ich bin mit den etablierten Medien nicht mehr zufrieden, ich mache jetzt selber Medienarbeit. Da gibt es ja eine Unmenge von Entwicklungen, die da angestoßen worden sind. Ich habe zum Beispiel bewundere immer die Leute, die sich abends hingesetzt haben und haben nachgerechnet, haben diese Zahlen nachgerechnet. Also auf die Idee zu kommen, zu sagen, das sind die offiziellen Zahlen, jetzt rechne ich aber mal nach. Dafür wurden die ja nicht bezahlt, dafür haben die auch nicht Ruhm und Ehre einkassiert. Ne? Also so die üblichen, das sind ja so die üblichen Anreize, die unsere Gesellschaft eigentlich hat. Ja, du steigst irgendwie auf oder du verdienst damit Geld oder du erwirbst dir damit öffentliches Ansehen und Berühmtheit. All das war für die gar nicht wichtig, sondern für die war einfach so eine, gibt es da vielleicht doch irgendwie, also was, warum sind denn die Zahlen so komisch? Ich rechne das mal nach. Vielleicht ist es auch typisch deutsch. Und die damit ja auch irgendwie was ausgelöst haben für andere Menschen, ne? Zu sagen, ah, okay, wenn ein Experte, jemand, der sich immer mit Zahlen beschäftigt, sagt, da stimmt irgendwas nicht, da ist irgendwas seltsam an diesen Zahlen, ich kann das gar nicht genau nachvollziehen, dann ist das doch auch ermutigend. Also es gibt ja viele Menschen, die, und ich glaube, je mehr man von seinen eigenen Freiheitsrechten Gebrauch macht, umso mehr strahlt das auch auf die Gesellschaft aus. Dazu zählen ja auch die Leute, die demonstrieren gehen. Ne? Also ich weiß noch genau, es war ein Tag im Februar 22, da war ich am Kudamm unterwegs und war da sozusagen shoppen, das war ja erlaubt, man musste halt trotzdem ein Zertifikat vorzeigen und den Ausweis vorzeigen, wenn man ein Geschäft betreten hat. Und es war alles voll. Es war war so ein Frühlingstag. Und zur gleichen Zeit sind Freunde von mir demonstrieren gegangen an der Friedrichstraße. Und die mussten sich unglaubliche Beschimpfungen anhören. Die mussten all die Zuschreibungen, die wir eben auch schon hatten, anhören. Und da habe ich gedacht, was ist das eigentlich für eine Gesellschaft, in der Leute, die von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen, derartig unter Druck geraten, schon vorher mit der Polizei Gespräche führen müssen und so weiter, das rechtfertigen müssen dafür, dass sie von ihren Freiheitsrechten Gebrauch machen. Und gleichzeitig ist am Kudamm die Hölle los und alle Leute kaufen ein und der Konsum ist als völlig was völlig Normales. Also da gab es schon mehrere Augenblicke und das war einer davon, die mich doch auch ins Grübeln gebracht haben. Und dieser Nachdenkprozess, der ist noch lange nicht abgeschlossen. Also das, was ich hier sage, ist sozusagen alles Work in Progress, weil ich glaube, wir können viele der Folgen, die Corona-Pandemie haben wird und die Corona-Politik insbesondere, heute noch gar nicht abschätzen. Die zeigen sich wahrscheinlich erst in vielen Jahrzehnten. Dazu gehört natürlich auch die Folgen der monatelangen Schulschließung, die ja in Deutschland weltweit einmalig waren. Das haben wir fast in keinem anderen Land. Ich glaube, die Philippinen hatten noch längere Schulschließung, aber ein Industrieland, das derartig lange gesagt hat, wir können auf den wichtigsten Rohstoff, nämlich die Bildung, verzichten, das kenne ich tatsächlich nicht. Obwohl wir, und das ist ja nochmal wiederholt, obwohl wir das Beispiel Schweden ja vor Augen hatten, das ist ja jetzt nicht irgendein weit entferntes Land, aber wir alle wissen ja auch, wie unfassbar banal eigentlich dann die Schweden auch runtergemacht worden sind für ihre Corona-Politik. Ne? Also auf einer banalen Ebene, wo man genau wusste, worauf das hinausläuft. Ne? Aber das Gute ist ja, dass es eben diese Beispiele gab. Also bei Schulschließung kann man ja auch in die Schweiz schauen, wo es nur beim ersten Lockdown überhaupt solche kurzen Schulschließungen gab und man dann schnell daraus gelernt hat. Also das erscheint mir in Deutschland auch ein bisschen so, dass man also um keinen Preis irgendwie eingestehen will, da ist was schiefgelaufen, weil man unbedingt Recht behalten will. Das zeigt vielleicht auch diese Argumentation, die mir entgegen wurde. Sie haben doch Recht behalten, Herr Schlotz, Sie können doch jetzt froh sein. Dass es vielen Leuten noch darum geht, Recht zu behalten, aber das ist vielleicht doch so eine deutsche Mentalität irgendwie. Man hat es ja auch beobachten können, ich habe auch vorher eigentlich nichts von Nationalstereotypen gehalten, aber man konnte ja während der Pandemie reisen und ich war damals in Polen und in Dänemark und in Frankreich und ich habe in keinem dieser Nachbarländer erlebt, dass eine derart rigide Pandemiepolitik durchgeführt worden ist, mit Hilfe auch der Bürgerinnen und Bürger. Also in Deutschland hat man ja auch sehr genau aufeinander aufgepasst, ne? Also das war in keinem der Nachbarländer so. Und das ist schon auch für einen Historiker auch schon bitter und auch ein bisschen ernüchternd, dass doch dieses Stereotyp, was ja auch Hannah Arendt zum Beispiel benannt hat für die Deutschen, warum lieben sie nur diese Gehorsamkeit so sehr, ne? Warum verhalten sie sich alle wie 14-jährige Kinder, die einfach gehorsam sein wollen? Dass das irgendwie doch nichts verloren hat an Gültigkeit.
Herr Schlott, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich würde nochmal mit dem unterstrichenen Satz enden, dass sozusagen wir für unsere Freiheitsrechte selber zuständig sind und für deren Ausübung. Und diesen Appell, den Sie da gerichtet haben, den würde ich auch unterschreiben, den fand ich jetzt sehr passend. Und danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Sehr gerne.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucker.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.